Gottes Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe, Vers 16, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das war Vers 8 und Vers 9, Vers 16. Und wir haben die Liebe gekannt, die Gott unter uns hat, und haben unser Vertrauen auf sie gesetzt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Er ist also der Gott der Liebe. So heißt er übrigens auch im 2. Korintherbrief. Der Gott der Liebe. Schön ausgedrückt. 2. Korinther 13, Vers 11. Der Gott der Liebe ist er. Einmal heißt es der Sohn seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13, glaube ich, oder Vers 12, Vers 13, glaube ich. Der Sohn seiner Liebe. Hier ist es Gott der Liebe. Und einmal heißt es, ich ermahne euch durch die Liebe des Geistes. Römer 15, Vers 30, glaube ich. Ich ermahne euch durch die Liebe des Geistes, das und das zu beten und so weiter. Also der Vater, der Sohn und der Geist werden hier mit der Liebe in Verbindung gebracht. Hier habe ich 12 Punkte. Wie spät haben wir? Wie viel Zeit haben wir noch? Halb drei. Ja. Sagt mir jemand, wann wir Pause machen?
Euro.
Ja, sagst du mir. Gut. Also ich gebe euch jetzt hier 12 Punkte über Merkmale seiner Liebe. Das ist ein bisschen willkürlich, die 12. Es ist sehr schwierig, da so Punkte, wie soll ich sagen, das erschöpfend zu behandeln, ist schwierig, das richtig zu gliedern. Aber wir wollen uns einfach mal ein paar Punkte anschauen und wollen beten, dass der Herr uns was lehrt über seine Liebe. Also die höchste und schönste Äußerung seiner Güte ist die Liebe. Gott ist gut, das wäre das Überthema eigentlich. In seinem Charakter, in seinem Wesen, charakterlichen Wesen, moralischen, charakterlichen Wesen, ist Gott gut. Niemand ist gut als nur Gott. Wirklich gut. Und vollkommen, gut und vollkommen ist Gott alleine. Und diese Güte Gottes äußert sich in seiner Liebe. Also, dass Gott gut ist, das zeigt sich in seinem, wie er liebt. Und dass er liebt, das meine ich, das ist gemeint. Güte ist das Hauptwort von gut, ja. Er ist gut. Und das äußert sich darin, dass Gott liebt. Oder eine der Äußerungen dieser Güte, dass er gut ist, ist die Liebe. Die andere Äußerung, dass er gut ist, dass er vollkommen ist, ist die Heiligkeit. Deshalb, also, schauen wir uns jetzt einige Merkmale dieser Liebe an. Das erste, das habe ich schon gesagt, als wir das Thema Heiligkeit hatten, seine Liebe ist heilig. Seine Liebe ist heilig. Das heißt, dass er nicht von Launen, Leidenschaften oder irgendwelchen spontanen Gefühlen geleitet wird. Bestimmt wird. Ich habe mir einen Vers aufgeschrieben über meinem Schreibtisch, der heißt, nicht ein Vers, ein Satz, der heißt, meine Gefühle dürfen nie mein Handeln bestimmen. Gottes Wort soll mein Handeln bestimmen. Gott soll mein Handeln bestimmen, nicht meine Gefühle. Das kann zwar manchmal in Einklang sein mit meinen Stimmen, mit meinen Gefühlen, aber sie sollen es nicht bestimmen. Versteht ihr? Ich soll mich nicht leiten lassen von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen oder von meinen Erregungen. Wenn ich mich ärgere über etwas, dann habe ich gemerkt, handle ich oft verkehrt. Und ich fange zum Nörgeln an oder irgendwas und ich merke, es ist nicht in Ordnung. Oder gewisse Launen, Stimmungen, das soll uns nicht bestimmen. Gott ist Liebe. Wird nicht von irgendwelchen Launen bestimmt. Es ist nicht so, dass er einmal liebt und dann denkt, dann hat er einen schlechten Tag, na gut, und dann ist es halt nicht so. Oder dann hat er ein Lieblingskind und das andere, das liebt er nicht so sehr. Seine Liebe ist eine heilige Liebe, das heißt, diese Liebe ist rein, die ist abgesondert von jeglicher Ungerechtigkeit, von jeglichem Bösen. Es ist eine Liebe, die wirklich genau richtig ist, wie wen der Herr liebt, den züchtigt er, heißt es mal in Hebräer 12, Vers 6. Wenn der Herr liebt, dann züchtigt er. Also die Liebe kann sich auch äußern in Aktionen, die uns nicht so liebevoll vorkommen in dem Moment oder nicht so angenehm vorkommen. Aber dennoch ist es seine Liebe. Also einfach seine Liebe ist heilig und die erfordert manchmal auch Züchtigung. Zweitens. Seine Liebe ist wohlwollend, mild, freundlich, sanftmütig. Das heißt, seine Liebe will das Wohlergehen der Seinigen. Im 1. Korinther 13 heißt es ja, Liebe ist freundlich. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist freundlich. Die will das Gute. Die will nie das Schlechte. Die will, dass derjenige, den man liebt, dass er glücklich ist. Das ist wunderbar für uns zu wissen. Wenn ich von Gott geliebt bin, dann weiß ich, Gott will, dass ich glücklich bin. Gott will, dass es mir wohl geht. Geistlich, innerlich, auch äußerlich, aber äußerlich je nachdem. Es könnte auch mal sein, dass das äußerliche Wohlgehen vielleicht schlecht ist für mich. Dann schenkt er mir eine Krankheit. Weil er mich liebt, schickt er mir eine Krankheit. Manchmal schickt er mir eine Züchtigung, eine Krankheit als Züchtigung. Manchmal einfach nur so, damit ich daran denke, dass Gesundheit nicht was Selbstverständliches ist. Das ist ganz verschieden. Manchmal lässt er mir Wohlstand zukommen und ich freue mich. Und manchmal nimmt er mir es wieder weg, damit ich merke, dass ich es von ihm bekommen habe und dass ich es nicht einfach mir selber zuzuschreiben habe. Dass er mich erinnert, ich bin abhängig von ihm. Also das ist eine Liebe, die ist wohlwollend. Die, wenn jemand liebt, dann will er sein Glück und seine Freude teilen mit dem Geliebten. Also der will, dass, wenn jemand liebt, dann will er, dass derjenige, den er liebt, dass der auch etwas teilhat an seiner Freude. Genau das will Gott mit uns. Gott will, dass wir teilhaben an seiner Freude. Gott ist ein so glücklicher Gott in sich selber. Und da will er, dass seine Geschöpfe das auch haben. Deshalb sorgt er so gut für uns. Trägt Fürsorge. 1. Petrus 5, Vers 7. Werfet eure Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch, heißt es dort. Aber eigentlich heißt es, ihm ist an euch gelegen. Er kümmert sich um euch. Er ist der sich um euch kümmert. Das war sein Wohlwollen. Also die Liebe, die ist wohlwollend, freundlich, mild, gütig. Drittens. Ist es zu schnell oder geht es so? So, ist okay. Drittens. Seine Liebe ist groß. Groß. Das Maß der Liebe, hat jemand gesagt, ich lese das vor, das Maß der Liebe bestimmt sich durch das, was sie zu geben bereit ist. Das heißt, je mehr du gibst, desto größere Liebe. So, das Maß der Liebe ist, je größer, desto mehr du gibst oder bereit bist zu geben. Und Gott hat alles gegeben. Größere Liebe als die gibt es nicht, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als diese, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Genau das hat er getan. Das heißt, das Größte, Gott hat das Größte gegeben, was er konnte, nämlich sich selber. Und das heißt, das ist der Höhepunkt der Liebe. Auch wir selber, wenn wir unser Leben hingeben und wir geben es so hin, dass es bis zum Tod, dann ist das das Höhepunkt der Liebe. Obwohl besser ist es, wir geben zuerst das Leben im Leben hin, erst dann im Tod. Denn dann dauert es noch länger, dann können wir noch länger Liebe üben. Wenn wir es ganz schnell hingeben im Tod, dann ist es nur einmal und dann ist es vorbei. Aber je nachdem, wie der Herr das führt, manchen führt er so. Es gibt Leute, die sollen ihr Leben hingeben, physisch, und sterben sofort. Und andere leben ihr ganzes Leben lang für andere und geben auf diese Weise ihr Leben für andere hin, für Gott hin. Er ist so, er hat alles getan. Er hat gelebt für uns und er ist gestorben für uns und dann ist er auferstanden für uns und jetzt lebt er wieder für uns. Er lebt ständig für uns. Jesus Christus verwendet sich für uns. Er selber verbraucht sich für uns. Römer 8, ich glaube es ist Vers 32, ja, danke. der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und dann Vers 34, der sich für uns verwendet. Christus ist da, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt wurde, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er hat sich also ganz verschenkt. Er hat sich selber ausgeschüttet, sagt Philipper 2. Das Wort, er machte sich selbst zu nichts, heißt im Griechischen, er entleerte sich. Er hat sich ausgeschüttet, als er Mensch wurde. Er hat sich selber ausgeschüttet und hingegeben bis zum Tod. Das ist die größte Liebe. Also diese Liebe ist groß. Viertens, seine Liebe ist nicht kalt. Das ist eine Liebe, die sich emotionell identifiziert mit dem, den sie liebt. Also Gott identifiziert sich mit dem, den er liebt. Und er ist, das lässt ihn nicht kalt. Der steckt Emotionen rein. Das sehen wir, wie der Herr Jesus geweint hat vor Jerusalem. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne unter ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Er weint über Jerusalem. Das lässt ihn nicht kalt, wenn Menschen nicht zu ihm kommen. Und es jammerte ihn, übersetzt Luther, im Elberfeller heißt es, und er hatte, wie heißt es? Es ging ihm durch die Eingeweide, wie heißt es? Eine Stelle zum Beispiel, Matthäus 9, etwa 36, Matthäus 9. Als Matthäus 9, Vers 36. Als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt, fand er Mitleid, jammerte es ihn, ging es ihm durch und durch, ging es ihm durch die Eingeweide, packte ihn das Erbarmen. Das Wort, das hier verwendet wird im Griechischen, heißt Eingeweide, und daraus, aus dem Wort Eingeweide, wird ein Verb gemacht. Das kann man im Deutschen nicht sagen, geht nicht. Es hat zu tun es geht dir durchs Herz. Durchs Innerste, ja, durch das Innere. Also es bewegte ihn zutiefst innerlich. Zog es ihm innerlich alles zusammen, könnte man vielleicht übersetzen. Zog es ihm innerlich alles zusammen. Als er sieht, dass die Volksmengen ohne Hirten sind. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist nicht kalt, diese Liebe. Fünftens. Seine Liebe freut sich, sie ist eine glückliche Liebe. Da gibt es einen wunderschönen Vers, Zephania 3, Vers 17. Das ist nicht einer, den man jeden Tag liest. Zephania 3, Vers 17. Kann jemand vorlesen? Vers 17, Kapitel 3, Vers 17 in Zephania.
Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der helfen kann. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird schweigen in seiner Liebe. Er wird über dir jubeln, frohlocken.
Er schweigt in seiner Liebe und er jauchzt. Jauchzt, frohlockt. Also, es ist eine glückliche Liebe. Er ist entzückt. Er ist entzückt über seine Geschöpfe. Und umso mehr schmerzt es ihn natürlich, wenn seine Geschöpfe sich abwenden von ihm. Aber grundsätzlich, und dann vor allem, wenn denken wir, das sind Geschöpfe und jetzt werden sie erlöst in Jesus Christus und sie nehmen die Erlösung an. Was muss Gott für Freude haben an den Erlösten? Was muss uns das auch ermutigen, dass wir mit ihm leben? Sechstens, seine Liebe ist aktiv. Sie kann nicht untätig bleiben. Eine echte Liebe kann nicht untätig bleiben. Die ist schöpferisch und wohltätig, die muss einfach geben, geben, geben und nochmal geben, koste es, was es wolle. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. So sehr hat er geliebt, dass er gab.
Da habe ich gerade noch eine Frage dazu. Wie siehst du diesen Vers im Zusammenhang mit der Aufforderung an uns, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist? Also wir sollen ja die Welt nicht lieben, aber Gott hat die Welt geliebt.
Aha, es sind zwei verschiedene Arten von Welt. Das gibt es in der Bibel öfters. Und auch zwei verschiedene Arten von Liebe hier, aber langsam. Die Welt grundsätzlich ist einmal die Schöpfung. Ja. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreaturen. Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die ganze Menschheit, alle Kreaturen. Also gemeint sind die menschliche Kreatur. Die Schöpfung und vor allem jetzt der Mensch drin in dieser Schöpfung. Das ist die Welt. Zweitens aber, im engeren Sinn ist die Welt ein System, das sich gegen Gott gestellt hat, ein geschlossenes System. Gerade im Johannesevangelium in Kapitel 12 ist das sehr deutlich, dass die Welt die ungläubige Volksmenge wird als Welt betitelt. Und ein geschlossenes, in sich geschlossenes System, das Gott ausgrenzt. Und das dürfen wir nicht lieben, dieses System.
Sind es dann verschiedene Wörter im Griechischen?
Nein, ist das, immer das Gleiche? Das ist das Gleiche, aber das hilft uns der Zusammenhang in jedem Fall. Müssen wir jeweils schauen, worauf bezieht sich das. Und es ist eh sehr klar, es kommt sehr klar raus. Meistens wird auch die Welt im bösen Sinne verwendet in der Bibel. Es ist eher selten, dass die Welt im guten, im allgemeinen, im neutralen Sinne verwendet wird. Aber die meisten Verse, auch gerade im Johannesevangelium, die beziehen sich auf die Welt als böses System, das Gott ausgegrenzt hat. Wie der Pharao, der hat gesagt, das ist eure Welt. Da kommt er sagt zu den Israeliten in Ägypten, das ist eure Welt. Die hört auf da beim Nil, da oben, und bei uns, das sind die Grenzen Ägyptens, das ist eure Welt. Und darüber hinaus gibt es nichts. Es gibt keinen Gott, es gibt kein Kanaan, es gibt gar nichts. Das hier ist eure Welt. Das bestimme ich und ich bin der Fürst dieser Welt. Und dann hat Gott gesagt, ist Gott hereingebrochen, kommt in diese Welt hinein und holt den Mose oder beruft den Mose. Und schickt ihn dann zum Pharao und in die Welt. Und die Aufgabe von Mose war es, den Namen Gottes kundzutun. Verkündige den Namen Gottes. Yahweh. Was soll ich Ihnen sagen, wer mich gesandt hat? Dann sage ich, Yahweh hat mich gesandt. Ich bin der, ich bin. Ich bin der Ewige. Und ich werde euch jetzt herausholen. Und genau das Gleiche hat Jesus getan. Unsere Welt ist genau wie die Welt von Pharao. Der Satan sagt, das ist eure Welt. Da gehört ihr hin. Es gibt nichts außerhalb. Und dann kommt der himmlische Mose, von Gott gesandt. Und was tut er? Seine Aufgabe ist, uns den Namen Gottes kundzutun. Genau das hat Jesus gesagt in Johannes 17. Ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart. Also sie waren in der Welt, aber du hast sie mir gegeben. Und jetzt führe ich sie heraus. Ich gehe zuerst und sie kommen danach. Aber bewahre sie, während sie noch unterwegs sind. Das ist ein wunderschönes Kapitel Johannes 17. Also, das ist die andere Welt, die böse Welt.
Und die zwei Arten von Liebe, die du gerade angesprochen
hast? So sehr hat Gott die Welt geliebt, einfach allgemein. Er liebt jeden Menschen, weil er jeden Menschen retten will. Und das andere wäre, liebet nicht, also umhegt nicht und pflegt nicht und weißt schon, liebt nicht diese Welt, gebt euch da nicht rein. Das soll nicht euer Ziel sein. Einerseits sollen wir die Welt ja lieben, oder? Die Menschen. Sie wollen sie retten. Insofern liebt die Welt, aber geht hin und rettet die Menschen, indem ihr die Botschaft bringt, aber macht euch nicht selber unrein mit dieser Welt. Holt sie raus aus der Welt. Aber ihr selber sollt nicht die Welt lieben und was in der Welt ist. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz des Lebens. Diese Dinge sollt ihr euch nicht verlieren.
Aber das sind, glaube ich, auch
Wort im Griechischen, das ist Phileo, liebhaben. Aber hier in dem Fall wird Agapao verwendet. Ja. Sich ganz hingeben, ganz reingeben. Ja.
Ich habe auch mal eine Frage zu diesen Gefühlen, von denen du vorher gesprochen hast, Freude und Trauer. Was hältst du von der Aussage, wenn jemand sagt, ich glaube, Gott hat Humor?
Ja, er hat es auch. Es gibt ein paar Stellen, die ganz klar zeigen, dass Gott Humor hat. Ein Beispiel. Aber es ist eine andere Art von... Es ist ein heiliger Humor. Es ist ein reiner Humor.
Weil ich erlebe ja Jesus nie ironisch.
Nein, es ist auch nicht gemeint. Wenn wir, wenn wir das Wort Humor hier verwenden, dann müssen wir es ein bisschen in einen anderen Sinn verwenden, wie die Welt es verwendet. Weil Humor in der Welt ist oft mit... dass der eine lacht auf Kosten des anderen. Das ist es nicht. Der Humor, den Gott hat, ich sage zwei Beispiele von Humor. Das ist wirklich interessant. Das eine Beispiel ist in 1. Mose 13. Da kommt der Lot und sagt, also jetzt reicht es dann bald. Unsere Hirten, die haben keinen Platz. Wir müssen was machen. Wir müssen uns trennen. Und dann sagt der Abraham, na gut, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Und dann heißt es, der Lot wählte sich die wasserreichen Gegenden von Sodom und er zieht dahin. Und dann sagt Gott, da, Vers 14, der Herr sprach zu Abraham, Nein, weiter oben. Vers 11. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Und jetzt wird beschrieben, wo jeder wohnte. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan. Das ist köstlich. Das wäre so, wie wenn Gott sagen würde, Abraham wohnte in Deutschland und Lot wohnte da bei den wasserreichen Gegenden von Lörrach. Das ganze Land Abraham gehört dir. Der Lot hat sich einen Ort gewählt, wo er sich gedacht hat, ja, das ist, habe ich Vorteile und das ist jetzt mein Land und so weiter. Aber Abraham, du wohnst im ganzen Land. Dir gehört alles. Hatte Gott versprochen. Das ist dein Land. Er gab ihm nicht einen Fuß breit, heißt es auf der anderen Seite. Aber er durfte überall hin. Ist da herumgewandert. Der Lot hat sich selbsthaft gemacht und es war ihm zum Nachteil. Das ist ein Stück Humor, wie Gott vorgeht. Andere Art von Humor ist das Buch Esther. Das ist ja köstlich. Das ist ja köstlich. Da sitzt der, kennt ihr die Geschichte ein bisschen so auswendig? Der Haman kommt und will den Mardochai umbringen. Und er geht zu seiner Frau heim und sagt, ja, was machen wir? Da hat die Frau eine gute Idee, sagt, ja, weißt du was? Wir könnten ja das höchste Gebäude errichten in der ganzen Stadt. Susa in der Hauptstadt, das höchste Gebäude, das es gibt, ein Galgen, 25 Meter hoch. Und dann hängen wir den Mardochai da drauf. Dann wird die ganze Stadt sehen, was passiert mit den Juden und so weiter. Ein bisschen, dass den Juden schlecht geht und so. Und dann legt sich der Haman ins Bett und träumt. Träumt, ich stehe nicht da, was er träumt, aber er freut sich schon auf das, was kommen wird. Und nächsten Morgen begibt er sich dann zum König, um dann zu fordern, dass der Haman aufgehängt wird. In der gleichen Nacht liegt der König Ahasverus in seinem Bett und kann nicht schlafen. Und er denkt, was soll ich bloß machen? Ich kann nicht schlafen. Und dann holen sie ihm halt was zum Lesen. Gebt mir denn eine Bettlektüre. Ja? Und was ist die beste Bettlektüre für einen König? Natürlich seine eigenen Werke. Und dann lässt er sich seine eigenen Tagebücher, seine eigenen Werke vorlesen. Die Chronik, ja, was seine großen Taten. Die großen Taten des Königs werden dem König vorgelesen. Ja, ja, und da wird vorgelesen und kommt der Mardochai vor. Ja, der Mardochai, der hatte in der Vergangenheit mal sich wohl verdient gemacht, weil er einen Anschlag auf den König verhütet hat. Zwei Leute hätten den König umbringen wollen und der Mardochai hat das aufgedeckt. Und er fragte, ja, wie haben wir den Mardochai damals belohnt? Und dann sagte er, ja, den Mardochai, den haben wir nicht belohnt. Was, den haben wir nicht belohnt? Ja, der muss noch belohnt werden. Und dann legt sich der König Ahasverus wieder ins Bett und er träumt von Mardochai. Auf der einen Seite träumt einer von Mardochai, dass der bald hängen wird. Auf der anderen Seite träumt einer von Mardochai, wie wir den wohl jetzt belohnen werden. Und sie beide wachen auf und am nächsten Morgen kommt der Haman zum König und er fragt und der König sieht, ach gut, dass du gerade hereinkommst, Herr Haman, ich habe noch eine gute Frage an dich. Und der Haman wollte gerade anfangen mit dem Satz, Herr König, wir müssen den Mardochai unbedingt umbringen, also hängen. Und dann sagt der König zum Haman, was würdest du mit den Menschen tun, den der König ehren würde, der König ehren will? Hast du einen Vorschlag? Und der Haman in seiner Demut und Bescheidenheit denkt sich, ja, wen sollte der König anders ehren wollen als mich, den zweitwichtigsten Mann im Staate und so. Und dann sagt er, ja, also er soll die Kleider des er tut natürlich ganz überrascht, er tut natürlich ganz, er denkt sich aus jetzt, was wäre jetzt ehrenvoll für mich. Und er sagt, ja, ich in den Kleidern des Königs durch die ganze Stadt reiten, sodass alle mich sehen. Und das Pferd des Königs und die Kutsche des Königs und so weiter. Also richtig alle mit alle Ehrungen des Königs so mal einen Tag lang durch die Stadt fahren. So richtig wie ein König geehrt werden. Das ist das Schönste, denkt er sich. Und er schlägt das vor. Und er überlegt sich schon, jetzt muss ich dann recht überrascht tun, wenn der König mich dann wieder sagt, ja, also du bist der Mann und jetzt machen wir das. Und er bereitet sich darauf vor, dass er einen guten, überraschten Eindruck machen kann. Und dann sagt der König, ja, das machen wir mit Mardochai. Und dann braucht sich der Mann gar nicht bemühen, einen überraschenden Eindruck zu machen, sondern er ist wirklich überrascht. Und dann passiert genau das mit dem Mardochai. Und am gleichen Tag, glaube ich noch, oder was, ein Tag später, wird dann dieser Haman an dem Galgen, den er für den Mardochai wollte, gehängt. Also Gott hat einen Humor, dass er genau das, was der einen ihm zugedacht hat, der Böse, seinem Volk und einem Vertreter seines Volkes zugedacht hat, dass ihm genau das umdreht.
Nur weil diese Art von Humor bleibt uns das Lachen ein bisschen im Hals
steht. Ja, aber es ist... Ja. Aber es ist eindeutig, wie Gott das macht, auch durch die Geschichte hindurch. Wie oft hat Gott Israel, die Völker, die Israel geflucht haben, genau mit dem Segen, mit dem sie geflucht haben, Israel, die Völker genauso bestraft und die anderen gesegnet, genauso wie sie Israel gesegnet haben. Ein Beispiel, der Pharao flucht Israel und wirft alle jungen Kinder ins Wasser. Die Männer, also die Männer, ja. Alle junge Männer ins Wasser, alle Babys ins Wasser, ins Nilwasser. Und was macht Gott? Er sagt, okay, Pharao, dir werde ich es zeigen. Die Israeliten ziehen aus Ägypten und wer ertrinkt im Wasser? Alle Männer von Ägypten ertrinken im Wasser. Als die Israeliten trockenen Fußes durchziehen und die anderen ertrinken. Ich meine, das ist ein harter Humor, aber es zeigt, wie Gott sagt, okay, ich kann euch zeigen, ich hab das so verheißen. Ihr macht es so mit meinem Volk, dann mache ich so mit euch, wie ihr es gedacht hättet mit meinem Volk. Auch in der Geschichte, wo Völker die Juden verfolgt haben, sieht man das, dass Gott dann da auch ähnlich dann bestraft hat oft.
Das würde ich allerdings nicht mit Humor umschreiben.
Ja gut, das ist jetzt Gerechtigkeit, aber vorher das mit dem Haman, das meine ich, das war eine Art Humor auch, dass er sich gerade, dass gerade der gleiche, gerade auf dem Galgen, der dann hängt, weißt du.
Also ich sehe da eher, da ist einfach die Heiligkeit Gottes auf der einen Seite, sein auserwähltes Volk auf der einen Seite und auf der anderen Seite diejenigen, die dem entgegenstehen.
Ja. Also hier würde ich dann sagen, eine Art Heiligkeit, vielleicht ist Humor das falsche Wort. Aber Gott hat, es gibt auch ein Lachen Gottes, ein Gerichtslachen Gottes, Psalm 2, der Herr lachet ihre, sie spotten und der Herr lacht über sie. Na, also ein Gerichtslachen. Aber in dem Sinn, wo Humor, wie es bei uns Humor ist, würde ich dann auch sehr sagen, eher nicht. Denken wir nach einer Pause.